Die Website ist tot in der Hotellerie. Sagen die ein oder anderen, braucht kein Mensch mehr. In Zeiten von TikTok, KI, ich gucke mir ganz viel auf Google Maps an, über Booking, stellt man sich dann doch die Frage, wozu brauche ich die Webseite eigentlich noch? Gäste suchen woanders, vergleichen woanders, im schlimmsten Falle buchen sie sogar woanders.
Aber stimmt das wirklich? Ist die Webseite wirklich tot oder ist einfach nur das alte Bild von einer Webseite tot? Also ist die Webseite vielleicht mehr als eine digitale Broschüre und schöne Bilder, paar Floskeln, irgendwo vielleicht ein Buchungsbutton und dann hoffen, dass jemand klickt. Also was steckt eigentlich wirklich dahinter?
Und was stimmt und was stimmt eigentlich gar nicht? Und wie der Status der aktuellen Webseite für die Hotellerie ist, besprechen wir heute mit dem Gründer von der Agentur Xport, die sich positioniert hat im Hotelmarketing für die Hotellerie, mit dem Alexander Kreuzburg. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Willkommen.
Danke sehr.
Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein mit unserer kleinen Rubrik, die wir immer am Anfang machen, Alexander. Und zwar, ich packe meinen Koffer, aber jetzt nicht klassisch, keine Ahnung, ich packe einen meinen Shampoo und ich packe einen meine Flipflops, sondern wir haben diesmal so einen, ich würde ihn nennen, Hotel-Marketing-Koffer. Und da einfach die Frage, was muss unbedingt in deinen, ja spezifizieren wir es vielleicht nochmal, in deinen digitalen Hotel-Marketing-Koffer, was würdest du einpacken?
Okay, ich habe mich vorbereitet, da muss ich jetzt doch nochmal kurz meinen Spickzettel rausholen, habe mich sehr gefreut über diese Frage und ich versuche es kurz zu machen. Also zuallererst kommt in diesen Koffer so als Unterlage, damit das auch alles gut drin liegt, eine klare Positionierung. Die ist nämlich wichtiger denn je. Positionierung und Hotelkonzept, also wofür steht das Haus wirklich? Dann ist natürlich im Jahr 2026 das nächste Thema KI-Readiness, ganz klar, auch für mich auf Platz 2. Wir haben immer noch das Thema Barrierefreiheit. Das wird auch nie wieder weggehen, wie so irgendwas, was stört, sondern das ist einfach ein Thema, was bleibt. Wir haben unbedingt eine ordentliche mobile User Experience und wir haben ein Tracking, was uns hilft, Marketing aus dem Bauch heraus ein für alle Mal zu beenden. Also saubere Zahlen ist für mich ganz wichtig in diesem Koffer. Ich würde noch einen Bonus dazu tun und der Bonus ist, sage ich mal, die Geheimzutat für jedes Hotel. Das kann man auch nicht standardisieren, sondern das ist so dieses, tut irgendwas rein, was nur ihr habt. Mhm. Irgend so eine Geheimzutat, die dazu dient, dass man sich auch an euch erinnert. Das ist für mich eigentlich die Schlüsselzutat überhaupt.
Und wenn wir das Ganze umdrehen würden und sagen würden, okay, was soll auf gar keinen Fall in den Koffer, was würdest du sagen, ist so der größte digitale Ballast, den einige Hotels und Häuser doch nach wie vor mit sich schleppen in dem Bereich?
Also ich habe das Gefühl, was man immer wieder sieht auf Hotel-Websites, die gerade schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, ist so diese typische Wir-über-uns-Perspektive. Und das würde ich gerne aus der Welt schaffen, weil sie spricht einfach keinen Reisenden an. Also niemand liest sich lange Über-uns-Texte durch und alle wollen ja irgendwie berührt werden. Und das muss also auf jeden Fall weg. Dann definitiv schlechte mobile Buchbarkeit. Und ich habe noch ein persönliches Hassthema, PDF-Speisekarten. Würde ich auch gerne abschaffen.
Okay, das ist schon mal interesting. aber ich glaube, dann haben wir unsere Koffer eigentlich gut gepackt, sind ready für die Folge. Und dann starten wir einfach direkt mal mit einer Frage rein. Direkt gefragt, braucht ein Hotel heute in 2026 noch eine Website?
Ich habe gerade ein Déjà-vu, weil diese gleiche Frage wurde mir ungefähr vor, ich würde mal schätzen, 15, 20 Jahren schon mal gestellt, als Social Media erfunden wurde und dann noch ein paar Jahre später, als Google Maps ganz groß wurde und die Antwort ist immer noch die gleiche und auch damals habe ich schon gesagt, ja, jetzt erst recht, denn die Hotel-Website ist am Ende des Tages die einzige Plattform, die dem Hotel wirklich gehört. Und das Hotel die Spielregeln selber bestimmen kann. Alle anderen Plattformen sind für mich, sie sind immer davon abhängig, wie die Spielregeln der Plattform sind. Und die Website wird deswegen im Jahr 2026 auch immer wichtiger, weil sie natürlich die Stelle ist, an der sich alles bündelt, an der sämtlicher Traffic ankommt, egal aus welcher Quelle er kommt, an der letztendlich auch die Buchungsentscheidung gefällt wird. Also die Entscheidung, ist es genau das Hotel, was ich jetzt buche oder springe ich doch wieder ab? Und sie ist natürlich gerade auch zu KI-Zeiten die Quelle, die einer KI auch sagen kann, wofür euer Hotel insbesondere steht und was genau euch ausmacht. Und wenn man diese Hotel-Website nicht hätte, dann hätte man ja einen großen Einfluss auf die KI, den man ausüben kann als Hotel, einfach verloren.
Das heißt, man könnte im Grunde genommen zusammenfassen, dass es nach wie vor eine Art digitales Zuhause ist für das Haus selber und nicht nur einfach eine, sage ich mal, Schnittstelle, wo sich andere darüber informieren. Wenn du so ein bisschen auf die Jahre zurückguckst, sagen wir mal auf die letzten 2, 3 Jahre, was würdest du sagen, hat sich im State of Website am meisten verändert?
Auch eine sehr schöne Frage. Ich würde sogar noch sagen, ich gehe noch 3, 4 Jahre zurück, so nach Pandemiezeiten. Da sehe ich einen ganz, ganz krassen Bruch. Ich würde sagen, bis zu diesen Zeiten waren Hotel-Websites oftmals so ein bisschen selbstverliebte Darstellungsobjekte für Hotels, wo Hoteliers auch gern so ihre Eitelkeiten ausgelebt haben. Und da wurden Kunstwerke für Riesenbudgets geschaffen, die mussten dann 6 Jahre lang funktionieren, weil erst dann war wieder Geld da für einen Relaunch. Und dann kam eine Pandemie und von heute auf morgen haben Hoteliers gemerkt, oh Mist, wir müssen jetzt ganz schnell Banner auf unsere Seite packen mit Schließzeiten, mit was weiß ich. Und es setzte sich so eine Erkenntnis durch, dass eine Website eigentlich wie so eine Art Betriebssystem für so ein Hotel ist, nach draußen zu den Gästen. Also so eine Software, die Funktionen haben muss und nicht so eine Tapete, die einfach nur schön ist. Und sie muss einfach viel flexibler sein. Und das ist der Grund, warum wir seitdem auch die Websites anders bauen. Also es ist eher so ein 80-20-Prinzip, würde ich jetzt sagen. Also man arbeitet sich nicht mehr aus in monatelangen Projekten bis zum perfekten Kunstwerk, sondern es muss eine moderne Website sein, die dem Gast gefällt und die der Gast gut bedienen kann. Das ist eigentlich so der Schlüssel.
Genau, vielleicht hier nochmal andockend, weil das ja, glaube ich, auch so durch Corona am Ende des Tages finalisiert worden ist. Ihr hattet ja mal ein Projekt angefangen, wo es darum ging, in die ersten Steps begleitet ihr in einer, sage ich mal, Hotel-Website-Aufsetzung oder auch in einer Umstrukturierung. Und danach durch ein bestimmtes Backend ist man in der Lage, als Hotel selbst diese Hotel-Webseiten so gut es geht zu verwalten. Weil du hast es ja schon gerade angesprochen, Webseiten können sehr teuer sein, je nachdem, was man sich wünscht. Und man macht einmal einen Invest und danach hat man dieses Geld gar nicht mehr wieder. Ja. Obwohl sich die Webseiten ja auch oder unsere Zeit entwickelt sich ja stetig weiter und sie bleiben ja nicht starr, die Webseiten. Mhm. Vielleicht magst du da noch mal kurz auf das Projekt drauf eingehen.
Ja, das ist genau dieser Punkt, der zu Pandemiezeiten oder diese Idee, die bei uns entstanden ist, dass wir gesagt haben, das Hotelmarketing wird sich definitiv ändern in der Zeit danach. Budgets werden kleiner werden und Hoteliers brauchen bessere Werkzeuge. Und deshalb haben wir diesen Ansatz gestartet, zu sagen, wir stecken ja das Beste aus, ist 20 Jahren Hotel-Website-Erfahrung in ein digitales Produkt, in eine Software. Und ermöglichen so auch den kleineren Hotels schnell mit einer guten Seite zu starten. Unser Irrglaube war damals, also muss ich auch dazu sagen, wir haben gedacht, Hoteliers können das damit komplett selber bauen. Das ist bis heute die absolute Ausnahme. Also es gibt diese Hoteliers, die mit Hello Hotel die Seiten selber bauen. Aber in der Regel ist es einfach so, dass Hoteliers im Alltag natürlich nicht die Zeit haben, das zu machen. Aber alle durch die Bank weg sind sie sehr dankbar, dass sie damit schnell und flexibel arbeiten können. Und das ist einfach so ein großer Gamechanger, weil immer noch ist einer der Hauptschmerzen von Hotels, die zu uns kommen, dass sie mit ihrer Website als Werkzeug nicht zurechtkommen. Mhm. Und das ist einfach ja fundamental anders mit diesem neuen Ansatz.
Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass viele Hoteliers, ja, wie wir gerade gehört haben, irgendwie Schwierigkeiten mit der Website haben. Und da irgendwie schwer rankommen und irgendwie der Bezug fehlt. Würdest du sagen, die haben ein Problem mit der Website oder ist es doch eigentlich ein Problem mit der Strategie?
Wenn wir diese Aussage erleben, ich habe keine Buchungen, die Website ist schlecht, dann haben wir ganz oft das Thema, wenn wir auf die Website gucken, dass wir fragen müssen, ehrlicherweise, warum soll euch denn eigentlich jemand buchen? Also wofür steht ihr denn überhaupt? Was ist euer USP? Warum sollen Gäste sich in euch verlieben? Ich sage auch immer, so ein Hotelmarketing ist so ein bisschen wie so eine Liebesgeschichte. Also es geht ja immer darum, Gäste zu verzaubern so ein bisschen und dazu zu bringen, eben sich genau für dieses Hotel zu entscheiden. Und da denke ich oft, dass es einfach dass die Hoteliers noch 3 Schritte zurückgehen sollten in dem, was sie tun, dass sie nicht gleich mit einer neuen Website anfangen sollten, sondern erstmal überlegen, die Basics aufräumen, die Strategie klarziehen und erst dann starten.
Und wenn sich Hoteliers heute dazu entscheiden, entweder eine Seite umzustrukturieren oder es gibt ja genug junge Leute, die sich auch dazu entscheiden, in das Business einzusteigen, ein neues Haus aufzumachen, was würdest du denen sagen, was müssten sie, sage ich mal, an finanziellen Mitteln mitbringen, um eine Webseite mit aufzusetzen? Weil ich glaube, da sind die Sichtweisen ticken anders. Also jeder denkt, okay, ich brauche mindestens 30.000 Euro, der andere sagt wiederum, wie jetzt? Also ich hole mir irgendein Online-Tool und dann 1.000 Euro machen es schon, ne? Weil das eine ist das Aussehen, danach das andere ja auch noch die Pflege. Also was kann das Tool ja eigentlich oder das Backend funktional? Was würdest du da den, sag ich mal, den Newbies mitgeben?
Also den Newbies würde ich erstmal mitgeben, steckt ein bisschen Geld lieber auch in schönes Bildmaterial, Fotos, Videos. Das ist ganz wichtig. Das könnt ihr auch auf verschiedensten Kanälen ausspielen, nicht nur auf der Website. Und für die Website als solche würde ich im Jahr 2026, auch wenn wir das früher anders gesagt haben, nicht mehr 30.000 Euro ausgeben, sondern würde sagen, für einen mittleren vierstelligen Betrag kann man zumindest mit dem System, was wir anbieten, eine wunderschöne Website bauen, die der Erwartungshaltung von Gästen auch entspricht. Und man muss ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden mit so einer Hotel-Website. Im Gegenteil, man sollte eher sich so an gewohnte, erprobte Patterns halten, die gut funktionieren. Und man sollte sich eher wirklich um die Inhalte kümmern, als um dieses Website-Thema als solches.
Das heißt, wenn du jetzt das nochmal in drei Stichpunkten zusammenfassen könntest, woran erkennst du, ob jemand tatsächlich strategisch gedacht hat oder halt tatsächlich nur, Hauptsache es sieht gut aus?
Geht ganz einfach. Ich öffne die Hotel-Website auf einem Smartphone. Und ich schaue mir einfach nur den Header-Bereich der Startseite an und schaue, ob es mich berührt oder nicht. Und das reicht eigentlich schon. Also der beste Startseitenaufbau mobil ist ein Bild, was mich catcht. Eine Aussage, die ganz klar sagt, wofür steht das Hotel, und ein Buchungseinstieg.
Und bevor wir ein bisschen tiefer auch in das Thema Webseite einsteigen, CRM und KI, würde ich gerne nochmal auf eure Unternehmung ein bisschen zurückgehen. Ihr habt da ja auch so einiges durchgemacht. Ihr seid stark gewachsen in letzter Zeit, deckt auch ganz viele Bereiche im digitalen Hotelmarketing mit ab. Du hast mal gesagt, die Nischenpositionierung war das Beste, was du je hättest machen können damals. Sag doch einmal, warum.
Ja, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Learning, was ich anderen Unternehmern, Unternehmerinnen mitgeben möchte. Als Unternehmer hat man oftmals die Angst, sich so festzulegen auf eine ganz bestimmte Nische, weil man glaubt, man könnte dann auch vielleicht andere Kunden verlieren, verprellen. Bei uns ist genau das Gegenteil passiert. Als wir irgendwann, also wir haben die Agentur gegründet, nicht als Hotelmarketingagentur, sondern als Agentur für alles und jeden, alle Branchen, wir machen alles. Und Stück für Stück sind wir aber zu Hotel-Experten geworden. Und als wir das dann wirklich nach draußen getragen haben, diese klare Positionierung, wir helfen Hotels, digital die richtigen Gäste zu finden und zur Buchung zu bringen, dann war das natürlich auch für Hoteliers ganz klar, wofür stehen wir eigentlich. Also da sind wir wieder beim Thema Strategie, Positionierung. Und dann lief das quasi von selbst bis auf Pandemiezeiten, denn da waren auch wir von heute auf morgen dann mal kurz bei Null, haben das aber sehr gut überstanden und sind jetzt ja stärker denn je unterwegs.
Trotzdem sind Websites ja nicht von heute auf morgen entstanden, es war ja irgendwie auch so ein laufender Prozess und es wird ja irgendwie immer mehr. Also wenn du jetzt auf eine Webseite gehst, dann hast du da, du hast ein neues Menü, du hast eine Newsletter-Anmeldung, du hast den Chatbot-Button, du hast ein Pop-up-Layer, du hast, was weiß ich, irgendwelche SEO-Texte, hier noch ein Buchungsbutton. Das wird ja irgendwie, habe ich das Gefühl, immer mehr.
Mehr ist mehr, auf jeden Fall.
Mehr ist mehr. Irgendwie wirst du erschlagen und kommst gar nicht dahin, wo du willst. Was soll dann der Gast tun und was soll ein Hotel tun?
Ja, das, was du gerade beschreibst, ist ein... Also ein ganz typisches Bild, was wir jetzt heute auf sehr vielen Hotel-Websites sehen. Ich finde, es ist ein Symptom von auch teilweise mangelnder Strategie und zu vielen Tools. Also so dieser Glaube, durch mehr Tools werde ich erfolgreicher, ist generell so ein Irrweg. Man muss immer gucken, es müssen die richtigen Tools sein und sie müssen einer Strategie dienen und nicht, ich hau jetzt noch so ein Chatbot-Layer drauf, noch ein Pop-up und was weiß ich, und dann wird schon ganz viel Conversion reinkommen. Das Gegenteil passiert. Gäste sind genervt, Gäste springen ab, Gäste wollen eigentlich auf die Buchung drücken, stattdessen geht so ein Pop-up auf und ich finde den Buchungsbutton nicht mehr. Das ist so der Klassiker. Und ich habe das Gefühl, weniger ist mehr, was solche Geschichten angeht. Mhm. Und es sollte möglichst dann passieren, wenn es wirklich nützlich ist. Also so eine Meldung beispielsweise für eine Newsletter-Anmeldung sollte bestenfalls dann aufgehen, wenn man sieht, Gäste wollen die Seite gerade wieder verlassen. Mhm. Und nicht, wenn sie irgendwie mit der Seite interagieren und das dann am Ende nur stört.
Ja, oder wenn das der erste Touchpoint ist. Also nach einer Sekunde genau. Weiß ich ja noch gar nicht, was das Hotel überhaupt für mich zu bieten hat. Da würde ich mich ja nicht für ein Newsletter anmelden.
Ja,
das stimmt. Also, ja.
Und andere Frage, darauf basieren vielleicht, wenn ein Hotel seine Website dann neu strukturieren möchte, worauf sollte man achten? Also gibt es da noch einen anderen Punkt, außer weniger ist mehr und vielleicht nicht alle Buttons, die du draufpacken kannst, draufpacken?
Also das ist der Moment, in dem ich gerne das Wort Perspektivwechsel nutze, was für mich auch so eine, ja, so ein was ganz Wichtiges ist für eine Hotel-Website. Versetzt euch wirklich in die Gäste und überlegt, was interessiert die Gäste wirklich und nicht, was glaubt ihr, was ihr gerne erzählen wollt. Also es gibt ja ganz viele Hotel-Websites, da ist der erste Menüpunkt wir über uns, so was ich ja vorhin schon angerissen habe. Und schiebt eure Produkte in den Vordergrund. Das sind Zimmer, das sind Angebote und alles Weitere kann irgendwo folgen. Aber das muss ganz vorne stehen und das muss einfach intuitiv erreichbar sein, ohne zu suchen.
Man tendiert ja oft dazu, genau das auf der Webseite darzustellen, was man hat. Also welche öffentlichen Bereiche hat man, welche Kategorien hat man, welche Add-ons gibt, kann man noch dazu buchen. Und würdest du sagen, dass man vielleicht weg von der internen Darstellung auf der Webseite gehen muss und mehr zu dem Thema Erlebnisse? Also was sucht derjenige, der auf die Hotel-Webseite kommt? Der sucht ja am Ende des Tages schon irgendwie ein Hotel, was zu dem Grund des Aufenthaltes passt. Ob ich zu einem Konzert gehe, ob ich, keine Ahnung, ein Wochenende verbringen möchte. Muss man da vielleicht auch eine Art, du hast es so schön gesagt, Perspektivwechsel vornehmen, ja, wenn man etwas aufbaut oder umstrukturiert? Ja.
Genau, das ist auch der Punkt, wo man als Hotelier nochmal so ein bisschen die Rolle des Gastgebers ausspielen kann, digital verlängert. Also gebt euren Gästen doch eure persönlichsten Empfehlungen, was ihr raten würdet, wo man hingehen kann in der Nähe des Hotels, wo man gut essen kann, was man unbedingt sich anschauen sollte, wo man ein schönes Souvenir kaufen kann, was auch immer. Das ist ja das, was nur ihr habt, das hat keiner OTA. Dieses Wissen. Und das macht eure Website auch nochmal eine ganze Ecke persönlicher. Und man sollte es natürlich nicht euren Produkten opfern, die sind genauso wichtig, weil am Ende muss das natürlich gekauft und gebucht werden. Aber diese Infos sind ja relevant für eine Buchungsentscheidung. Also was kann ich eigentlich um das Hotel machen? Und da seid ihr die besten Experten als Hoteliers.
Ja, und ich meine jetzt an unserem Beispiel, wir haben ja ein Haus irgendwie direkt am Volksparkstadion. Wenn wir da nicht direkt draufschreiben, hey, Hotel direkt um die Ecke vom Volksparkstadion, was ja ein großer Grund ist, warum Gäste zu uns kommen, dann ist das ja einfach eine verpasste Chance.
So ist es und es ist auch eine verpasste Chance für KI-Systeme, die ja eure Website auch regelmäßig besuchen. Und wenn jemand fragt, kannst du mir ein Hotel in Hamburg empfehlen, was in der Nähe des, was weiß ich, der Alster oder was auch immer ist, dann seid ihr natürlich gut beraten, wenn das auf eurer Website auch gut erwähnt ist, weil woher soll die KI das sonst so genau wissen?
Aber wenn wir das Ganze jetzt mal ganz konkret machen und wir stellen uns vor, ein Gast kommt auf unsere Website, schaut sich alles an, guckt sich Angebote an, schaut sich Zimmer an, etc., prüft die Verfügbarkeit und dann springt er ab. Warum und an welcher Stelle passiert das dann am häufigsten? Kannst du dazu was sagen?
Ja, also es gibt ja so verschiedene, ich nenne es mal Sollbruchstellen in dieser Journey von dem Besuch der Website bis zum Buchungsabschluss. Die erste oftmals hausgemachte Sollbruchstelle ist, Gast findet gleich gar nicht diesen Buchungseinstieg. Also muss suchen. Das sollte schon überhaupt nicht passieren, aber das passiert. Also wir sehen bei unseren Kundenprojekten im Schnitt so, dass 35-40% der Website-Besuchenden auch in die Buchungsmaschine gehen, in etwa. Das ist so ein Richtwert. Kann jedes Hotel ja mal in den eigenen Daten so checken, wie es da so aussieht. Also das sollte man schon erreichen. Und dann geht es ja weiter in der Buchungsmaschine. Gut, gibt es natürlich das Thema Preise und Verfügbarkeit. Aber es gibt vor allem auch ein Checkout, wo Hotels immer noch hinterherhängen, solchen Anbietern wie zum Beispiel Shopify. Ich sage auch mal, Hotelbuchung sollte so einfach sein wie ein Shopify-Checkout. Also ihr kennt sicher auch diese Online-Shops und das sind so, ja, das sind auch Gründe, warum Leute dann lieber bei einer OTA buchen, weil es einfach einfacher geht. Und das ist nicht mal immer das Preisthema, sondern es ist so convenient.
Und was sagst du zu Call-to-Action-Buttons allgemein? Ich kenne das selbst bei uns. So viel wie möglich, die Leute überlesen das, die müssen sehen, dass sie hier buchen können. Kann es nicht auch mal zu einem Overload kommen? Mhm. Also, dass die Leute sagen, okay, lass mich mal ein bisschen gucken, bevor ich jetzt permanent nur zum Buchen aufgefordert bin. Und dann ploppt doch von der Seite ein Pop-up ab, hey, wir haben 10% auf, jetzt buchen.
Ja, das ist ein sehr schmaler Grat.
Ja.
Also zwischen ich als Gast bin genervt und ich als Gast bin genervt, weil ich den Buchungseinstieg nicht finde. Dazwischen muss jedes Hotel natürlich so den richtigen Weg finden. Aber ich habe das Gefühl, dass bei vielen Hotels, also dass sie eher in die Extreme ausschlagen. Also dass sie mich entweder erschlagen mit diesen ganzen Bannern oder dass ich einfach gucken muss und mich wundere, warum mir der Weg zur Buchung nicht einfacher gemacht wird.
Und wenn wir das Thema Widget Overload doch nochmal etwas stärker aufgreifen, verschiedene Bauelemente auf der Webseite, die auf gewisse Dinge hinweisen. Wir kennen es aus unserer Branche ja selbst. Zum einen hat man den Cookie-Bot, ja, die Leute müssen die Cookies akzeptieren. Mhm. Dann hat man auf jeden Fall noch irgendwie einen Button zur Newsletter-Anmeldung. Dann haben wir einen Pop-Up-Layer, wo es heißt, hier, wir haben jetzt einen Summer-Sale. Und dann haben wir ja noch einen Chatbot, der ist ganz wichtig, wo du ja nicht nur auf der Webseite mit dem chatten kannst, sondern es gibt ja noch ein WhatsApp-Icon, darüber geht es ja auch nochmal. Und dann kommen wir noch zu dem Thema Nachhaltigkeitszertifizierung. Wir wollen ja, dass alle wissen, dass wir auf jeden Fall grün sind. Und Gästebewertung. Da wollen wir ja, dass die Leute auf jeden Fall sich durchlesen, was andere eigentlich über uns zu erzählen haben. Es ist also super, super viel und man möchte irgendwie alles den Leuten zeigen, am besten schon auf der Startseite. Wo würdest du sagen, weil das ist ein Overload ist, das haben wir ja klar hier dargestellt, aber wo würdest du sagen, an dieser Stelle helfen Widgets, aber an einer anderen Seite sabotieren sie vielleicht auch eine mögliche Buchung?
Mhm. Ihr habt ja eine Fläche zur Verfügung. Ich sag mal, diese typische Smartphone-Größe, die könnt ihr nicht vergrößern.
Mm.
Nur so viel Spielfläche habt ihr. Und ich denke, man ist gut beraten, nicht alles gleichzeitig darzustellen, sondern wirklich zu schauen, an welcher Stelle der Customer Journey ist dieser Gast jetzt gerade und was hilft ihm jetzt? Also was ist förderlich? Und da geht es eher um eine zeitliche Taktung, wann blende ich was ein? Oder vielleicht auch um eine inhaltliche Taktung, auf welcher Seite blende ich was ein? Auf jeden Fall die schlechteste Wahl ist letztendlich alles auf die Startseite zu packen, in der Hoffnung, es hilft.
Mhm.
Der Gipfel ist ja, dass sich diese Widgets dann auch noch überlagern und man eigentlich gar nicht mehr zum Cookiebot durchkommt, weil der Chatbot schon drüber liegt oder so.
Ja, das stimmt. Du hattest es ja gerade auch gesagt, zeitliche oder inhaltliche Überlagerung. Vielleicht wäre das auch an dieser Stelle nochmal wichtig, so ein bisschen auszuführen. Das kann man ja auch selber steuern, je nachdem, welches Backend man natürlich hat. Aber welche Wichtigkeit auch Personalisierungsregeln eventuell haben.
Genau, das ist auch ein sehr gutes Stichwort, weil wir können ja sehen, ob Gäste beispielsweise schon mal auf der Website waren.
Mhm.
Ist es der Erstbesuch? Ist es ein Zweitbesuch? Ist vielleicht beim Erstbesuch schon mal die Buchungsmaschine besucht worden? Gab es schon eine Buchungsabsicht? Auf welcher Seite hält sich der Gast wie lange auf? Und dann kann man beispielsweise, wenn es schon in der Buchungsmaschine eine gewisse Wartezeit gibt, dann macht es natürlich Sinn, dort auch nochmal einen Chat anzubieten und zu sagen, brauchst du vielleicht noch irgendeine Hilfe? Willst du lieber anrufen? Was auch immer. Und dass man genau dann schaut, was kann dem Gast jetzt helfen?
Und Verhältnis Widgets zum restlichen textlichen, diversen anderen Content-Formaten wie Bildern und Video sticht ja eine Sache sehr stark heraus und zwar ist das Thema Video. Video hören wir überall, Videos ist nicht mehr basic oder man soll überlegen, ob man es macht oder nicht, egal auf welcher Plattform, sondern eigentlich ist es ein Muss. Gerade auch für die Bewerbung, für diverse Formate, wie zum Beispiel auch für einen Podcast hier. Wie sieht es aus bei dem Thema Website? Oft ist es halt so, dass man halt mit Videos, es muss ja nicht der Imagefilm eines Hotels sein, aber auch Kurzvideos einbinden möchte. Dann hat man immer wieder das Problem mit der Qualität, mit der Größe. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Wo würdest du sagen, hat man ein gutes Verhältnis von Video, eher stark Video- und Textverhältnis? Und wo würdest du Video überhaupt einsetzen?
auch hier nochmal einen Schritt zurück. Bilder können etwas, was Texte nicht so schnell können, nämlich also in Millisekunden Leute berühren, Leute erreichen. Videos können das nochmal auf eine andere, quasi hoch zwei nochmal. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auf einer Startseite schon mit Videos arbeiten, um Gäste zu berühren, Gäste auf der Seite zu halten, für das Produkt zu begeistern. Wenn es aber einfach um, ich sag mal, Hardware geht, also wie sieht das Badezimmer aus, wie sieht das Bett aus, hilft mir das Video nicht wirklich.
Okay.
Also wenn es wirklich um harte Produktfakten geht, finde ich, tun es auch Bilder. Und übrigens auch gerne in der Buchungsmaschine. Oftmals sehen wir, dass Hotels dann in den Buchungsmaschinen viel weniger Bilder verwenden als bei der Website. Aber ich finde, da wo es emotional wird, sollte man auf jeden Fall mit Videos arbeiten.
Da aber eine andere Frage. Ich meine, wir haben ja alle heutzutage ein Smartphone.
Ja.
Würdest du sagen, Smartphone-Video reicht? Oder geht das dann eher vielleicht in die negative Richtung, was ich mir auch irgendwie vorstellen kann, dass man denkt so, okay, die haben jetzt hier billig ein Smartphone-Video gefilmt. Das verliert dann irgendwie an Qualität und an emotionalem Thema. Oder sagst du, Video ist Video und natürlich professionelles Kameravideo hier, wie wir es haben, ist besser.
Mhm.
Aber eigentlich...
Klar, wenn Geld keine Rolle spielt, ist eine professionelle Videoproduktion natürlich was ganz Tolles. Aber ein Smartphone-Video ist definitiv besser als gar kein Video. Und es hat etwas, was eine professionelle Videoproduktion nicht hat. Und das ist eine Authentizität. Das gerade auch bei jüngeren Generationen, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, die vielleicht nicht so dieses typische Hochglanz-Marketing-Material sehen wollen, sondern die, auch weil sie es von Social Media gewöhnt sind, einfach authentischeres Material schätzen.
Mhm.
Und da tut es das Handy-Video definitiv.
Und letzte Frage zu dem Thema, wie stehst du zu 360-Grad-Videos? Gerade im Bereich Zimmerdarstellung, wo man sich das so ein bisschen ranziehen kann, so ein bisschen rumspielen kann, würdest du sagen, ja? Oder würdest du sagen, wenn ihr das schon in dieser Art und Weise machen wollt, dann schneidet doch kurze Filmeinschnitte zusammen.
Also ich habe das Gefühl, die 360-Grad-Videos haben nie so richtig die Herzen der Internetnutzer erobert. Vielleicht geht es auch nur mir so. Aber immer wenn ich heute ein 360-Grad-Video auf einer Hotel-Website sehe, erinnert mich das irgendwie an so eine Euphorie der 2000er Jahre, wo man so gesagt hat, wir müssen jetzt irgendwie 360-Grad-Videos machen. Und ansonsten ist das nicht unbedingt das Format, was man intuitiv auf Smartphones nutzt, dann ist es schon eher das Video.
Mhm. Wahrscheinlich ist es ja auch einfach ein weiteres Hindernis für den Gast, kann ich mir vorstellen. Also da musst du dann ja sozusagen selber aktiv werden und selber die Kameraführung übernehmen. Und wenn dir einfach ein Video, also ein gescheites Video gezeigt wird oder du gute Bilder hast aus verschiedenen Perspektiven, dann ist das ja auch für den Gast wahrscheinlich viel einfacher und angenehmer. Und auch da erkennt man wahrscheinlich die Größe und Aufmachung eines Zimmers.
Würdest du dich auch für das Format entscheiden bei Longstay-Anbietern, wo man weiß, dass die Leute schon einen Ticken länger bleiben und sich vielleicht das Produkt ganz genau anschauen wollen?
Also ich bin ja immer ein Fan von davon, Dinge zu testen. Weil ich glaube, wir wissen oftmals, auch wenn wir 25 Jahre lang Erfahrung haben, kann jedes Detail bei jedem Produkt dann irgendwie doch anders funktionieren. Und ich finde, man sollte sowas im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, ruhig auch mal testen. Also man kann ja solche 360-Grad-Videos, die kosten heute auch nicht mehr die Welt. Und man kann das einfach mal testen und schauen, ob Gäste es annehmen oder nicht. Was ich mir auch vorstellen könnte, ist eben, dass für Gäste es einfach auch sehr wichtig ist, dass sie genau wissen, was die Ausstattung des Zimmers ist und was die Küche kann, gerade bei Longstay. Wie viele Steckdosen gibt es? Wie schnell ist die Internetverbindung? Also solche Fakten und vielleicht sogar auch eben einen Grundriss, der ein bisschen technischer aussieht, aber am Ende sagt der vielleicht noch schneller aus, ob das Zimmer passt.
Mhm. Dann würde ich jetzt gerne Bogen spannen zu einem weiteren Thema, der digitalen Barrierefreiheit. Ich glaube, das hat uns ja alle vor allem letztes Jahr echt krass beschäftigt. Das war ja doch schon ein großes Thema, was irgendwie auf uns zukam. Ich erinnere mich noch so, Anfang 2025 kam Sarah so zu mir in einem Meeting und meinte so, Minu, es kommt was auf uns zu. Und dann war ich so, okay, wir müssen daran jetzt arbeiten, das kommt, das wird ein Riesenthema. Und wir wollen es aber heute jetzt nicht nur als langweiliges Pflichtthema sehr rechtlich und technisch halten, sondern ich glaube, wir haben dann doch alle gesehen, dass es irgendwie dann einfach ein Teil der Gästeerfahrung irgendwie geworden ist und auch irgendwie eine neue Form von Gastfreundschaft, dass du halt deine Website für jeden irgendwie zugänglich und erkennbar machst. Und ich meine, es bringt ja niemandem was, wenn deine Website schwer nutzbar ist und Menschen aufgrund von Alter, Einschränkungen, Behinderungen etc. einfach nicht die Möglichkeit haben, Informationen aufzurufen oder deine, also oder bei dir zu buchen. Deswegen, Alexander, was bedeutet denn digitale Barrierefreiheit für Hotels noch außer hohe Farbkontraste?
Ja, darauf wird es gerne reduziert, hohe Farbkontraste und auch.
Das ist ja auch das Erste, was einem ins Auge sticht, wenn man lange mit seiner tollen Webseite gearbeitet hat.
Extra hier eine schöne CI aufgebaut und dann.
Da mussten wir schon einige CIs, wie soll ich sagen, vom Tisch räumen, weil sie nicht barrierefrei waren. Am Ende des Tages bedeutet Barrierefreiheit auch mehr Buchungen. Warum? Weil Barrierefreiheit ja nicht nur diesem vermeintlich kleinen Anteil in der Bevölkerung, Spoiler, so klein ist er gar nicht, von Menschen hilft, die Website besser zu bedienen, sondern weil er einfach, weil Barrierefreiheit allen Website-Besuchenden hilft, besser klarzukommen mit Formularen, mit Benutzerführung. Das sind ja auch oftmals Dinge, die uns allen im Alltag helfen. Nur ein Beispiel, eine kontrastreiche Website lässt sich auf einem Handy, wo also unter starker Sonneneinstrahlung, auch besser bedienen, besser lesen. Und selbst wenn ich keine Seheinschränkungen habe oder wenn ich irgendwie nur mit einer Hand das Smartphone bedienen kann, weil ich hier mein Kind auf dem Arm habe, dann ist es schön, wenn die Flächen, auf die ich klicken kann, einfach größer sind und nicht so mini klein. Das heißt, am Ende hilft digitale Barrierefreiheit allen, so eine Website besser zu benutzen. Und es ist deswegen auch eine besondere Form der Gastfreundschaft schon vor der Anreise.
Und wie ist der Status mit der digitalen Barrierefreiheit aktuell? Ich meine, vor einem Jahr, als wir dann alle aktiv angefangen haben, an unseren Webseiten zu arbeiten, weil es ja rechtlich Pflicht geworden auch ist, diese Themen oder bestimmte Themen auf den Webseiten umzusetzen, gab es halt ein paar Monate, da hat man aktiv daran gedacht, gearbeitet und sich nur damit beschäftigt und hatte Panik, weil alle haben gedroht mit der nächsten Abmahnwelle. Und mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so in den Hintergrund wieder gerückt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da eigentlich sich sehr viel getan hat, gerade weil damals, als wir sehr aktiv dran waren, ja viele Dinge noch gar nicht verschriftlicht waren, was eigentlich man muss und was muss man eigentlich nicht.
Ja, und es war auch noch nicht ganz klar, was eigentlich für Konsequenzen drohen. Die Barrierefreiheit oder das Inkrafttreten dieses Gesetzes wird ja demnächst ein Jahr alt, 28.06. war es, glaube ich. Und wir haben jetzt gerade auch ganz aktuell eine Studie durchgeführt, die wird demnächst veröffentlicht. Wir haben uns 20.000 deutsche Hotelwebsites angeschaut, automatisiert getestet und geschaut, wie sieht es aus mit der Barrierefreiheit ein Jahr nach Inkrafttreten. Überraschendes Ergebnis: nur 15% der Websites sind tatsächlich barrierefrei. Also 85% haben immer noch irgendwelche Themen. Und wer jetzt denkt, das ist sicher auch eine Budgetfrage, nein, ist es nicht. Es sind vor allem tatsächlich 5-Sterne, 4-Sterne-Hotels, die hier Nachholbedarf haben. Also es gibt so ein gewisses, ich nenne es mal Luxusparadoxon. Also vermutlich liegt es daran, dass diese Websites besonders aufwendig sind, besonders umfangreich gestaltet und dass es dann vielleicht ein bisschen komplizierter ist, die barrierefrei zu machen. Woran es liegt, können wir auch noch nicht genau sagen. Aber was wir sehen, ist, dass immer noch sehr viele Hotels Nachholbedarf haben und dass sie letztendlich auch wirklich Buchungsvolumen liegen lassen, wenn sie sich darum nicht kümmern. Denn Barrierefreiheit hilft ja nicht nur, wenn Gäste auf der Website sind, sondern auch schon vorher. Sie hilft im Ranking. Sie hilft generell auch, was Zugänglichkeit angeht, für alle möglichen Formen von maschinellen Besuchern. Und da zähle ich auch auf jeden Fall die Bots von KI-Systemen dazu, die mit einer Website auch besser klarkommen, wenn Bereiche so beschrieben sind, wie sie sein sollten. Und all das, in all diesen Bereichen gibt es noch viel Nachholbedarf in der deutschen Hotellerie.
Wunderbar, dann machen wir auch weiter mit unserer kleinen Gen-Z-Rubrik, wo wir nochmal die Sichtweisen der jüngeren Generation uns anschauen. Heute zu unserem Thema aber nicht von wegen, okay, was ist der Gen-Z wirklich wichtig, sondern es geht halt eher darum, was können wir von ihr lernen, gerade in der Gestaltung für Webseiten, auch wenn wir die Zielgruppe nicht ansprechen. Und was zeigt uns vielleicht die Gen-Z darüber, wo digitale Hotelkommunikation etwas langsam ist und vielleicht zu unklar und zu kompliziert?
An der Stelle dich einmal gefragt, Alexander, was zeigt uns denn die Gen-Z, also meine Generation, über, ich sag mal, digitale Reibung in der Hotelbranche? Also was kann man von der neuen Generation da irgendwie lernen?
Also die neue Generation, ich finde es immer lustig, wenn die alte Generation für die neue Generation spricht, aber ich probiere es einfach mal, denn zwei Vertreter davon habe ich auch zu Hause sitzen, zumindest manchmal noch. Das sind die Digital Natives, die sind mit dem Smartphone in der Hand durch ihre Jugend gegangen. Die gehen ganz anders vor, wenn sie suchen beispielsweise. Schon bevor es KI gab, haben meine Kinder nicht mehr auf Google gesucht, die haben auf TikTok gesucht nach den besten Restaurantempfehlungen für Hamburg oder was auch immer. Und natürlich nutzen meine Kinder als Stellvertreter dieser Generation, ich glaube, ausschließlich Smartphones, um sich Websites anzuschauen zum Beispiel. Also die kämen nicht auf die Idee, das Laptop aus der Tasche zu holen, um eine Website aufzurufen. Auch da übrigens ganz wichtig, dieses Thema Perspektivwechsel. Wir sitzen ja heute noch allesamt in der Regel im Büro an Desktop-Rechnern, schauen uns unsere Hotel-Websites an. Während unsere Gäste in der Regel diese Website niemals auf dem Desktop anschauen. Und das gilt eben auch und erst recht für Gen-Z. Eigentlich ist diese Generation wie so ein Stresstest für Hoteliers. Wenn es mit der Gen-Z klappt, mit dem Buchungsflow, dann klappt es auch mit 55 plus. Und Gen-Z fordert zu Recht eine digitale Bedienbarkeit, eine User Experience ein, die einfach passend fürs Jahr 2026 ist. Und ich finde, Hoteliers können sich dann auch nicht rausreden, wenn es heißt, ja, die Buchungen laufen alle über Booking und Co. Macht eure Hausaufgaben und macht euren Laden digital sauber und schön. Und dann klappt es auch mit Gen-Z.
Du hast schon das des Öfteren angesprochen, Mobile First, ja. Dass man das bloß nicht vergessen soll. Ich meine, uns passiert das auch ganz leicht, weil wir einfach halt auf die großen Screens gucken und dann sagen, ah, es sieht wunderbar aus und wundern uns dann, wie sowas überlappt, wenn man dann auf das Smartphone schaut. Was würdest du sagen, sind so deine ersten drei Quick Fixes, die man wirklich schnell machen kann oder wo du empfehlen würdest, das würde ich als allererstes machen, damit man halt einfach mobil auch mit seiner Hotel-Webseite gut unterwegs ist, weil ich würde ja behaupten, dass wenn man den Switch zu einer Buchungsmaschine macht, dass das relativ gut klappt, weil die ja auch sehr stark darauf ausgelegt sind, gerade schon in der Ersteinrichtung, aber man vergisst halt eigentlich den ersten Klick, den man macht. Man macht den ja nicht gleich in die Buchungsmaschine von der Google-Anzeige aus, sondern man macht das ja eigentlich erstmal auf die Webseite.
Ganz genau. Und was ich vorhin schon gesagt habe, also wir haben extrem wenig Zeit, wenn Leute auf so eine Hotel-Website kommen. Es muss in Millisekunden was passieren. Und das heißt, man sieht es ja sehr oder relativ oft noch, dass eine mobile Website einfach eine skalierte Desktop-Website ist. Das heißt auch, das Bild aus dem Desktop-Header wird winzig klein auf der mobilen Seite. Und das ist für mich so dieser Punkt. Also berührt eure Gäste auch mobil in den ersten Millisekunden, indem ihr ihnen Bilder zeigt, Videos zeigt und ganz knapp, wofür steht ihr? Und ja, also sie sollen sich in euer Haus verlieben und das in möglichst kurzer Zeit. Und nur dann kriegt ihr den zweiten Klick in die Buchungsmaschine.
Ja. Ich glaube, buchst du eigentlich dein Hotel über Smartphone oder gehst du dann trotzdem, wenn es gerade um die Buchung geht, dann nochmal auf die Desktop-Seite? Das machen ja doch viele.
Doch, ich glaube,
stalken mobil, aber dann die Buchung abschließen auf dem Desktop.
Ich glaube, irgendwie hat man da doch so eine Scheu und ich glaube, ich bin auch noch mit aufgewachsen, dass man das irgendwie, da setzt man sich dann einmal schön an den Tisch und so weiter.
So, jetzt buchen wir.
Und packt es aus. Bei mir ist es dann 90% der Zeit das iPad, weil das ist irgendwie, ich habe mein iPad mit der Tastatur und das kommt bei mir überall mit hin. Mhm. Aber trotzdem habe ich irgendwie eine Scham, das über mein Handy zu buchen. Ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Aber irgendwie hat man da doch Horror-Stories von wegen, ja, ich habe das zwischendurch irgendwie auf dem Handy gebucht, habe ich es falsch gebucht.
Und dann bin ich in Eisenhüttenstadt gelandet. Sorry, ja. Eisenhüttenstadt ist auch eine schöne Stadt.
Bestimmt. Nee, mein Vater hatte das diesen Winter, dass er aus Versehen den falschen Monat ausgewählt hat für seinen Skiurlaub.
Oha.
Und er hat das irgendwie so zwischen Tür und Angel auf dem Handy gemacht. Und ja. Da war ich wieder so, okay, niemals auf dem Handy buchen. Was ja eigentlich damit nichts zu tun hat, aber irgendwie fühlt es sich dann doch seriöser an. Und ja.
Das ist aber auch ein interessanter Punkt. Man hat ja jahrelang gesagt, naja, es wird geguckt auf dem Handy und gebucht wird auf dem Desktop. Was wir aber sehen in den Zahlen, und zwar über alle Hotels hinweg, die stärksten Steigerungen der Conversion Rates sehen wir mobil.
Okay.
Also Desktop stagniert, der Desktop-Anteil an sich sinkt sowieso. Und die Bereitschaft, mobil zu buchen, wird immer stärker. Einfach auch, weil Gäste natürlich es auch gewöhnt sind, mit Apps wie Airbnb, wie Booking, aber am Ende auch wie mit Amazon-Apps auf dem Handy Sachen zu bestellen. Und wie gesagt, also meine Kinder würden für sowas nicht den Computer rausholen. Das ist halt einfach so, ja. Also es gibt viel Potenzial, auch mobil zu holen. Ja.
Doch, das auf jeden Fall. Und ich glaube, die Recherche findet vor allem, wie wir schon gesagt haben, auf dem Handy statt.
Ja.
Weil da kannst du halt sagen, okay, komm, ich habe Bock, mit dir in Urlaub zu fahren. Und dann zückst du dein Handy und kannst googeln, keine Ahnung, Hotel in Hamburg, Hotel in Lissabon, wo auch immer. Und ist natürlich viel schnellerer Prozess.
Ja, das stimmt.
Genau. Oder du siehst auf Instagram ein Hotel und schaust dir das an. Oder du, ich meine, die KI-Systeme hast du auch auf deinem Smartphone und Gäste lassen sich ja doch jetzt eher im ersten Schritt von KI-Systemen beraten, statt dass sie nach einem Hotel googeln. Das ist ja auch so diese ganz wesentliche Veränderung. Und dann klicken sie natürlich da auch auf den Link und landen auf der Hotel-Website mobil und dann sollte sie möglichst gut funktionieren.
Ja. Wir haben ja schon so ein bisschen jetzt erkannt, dass die Gen Z ein bisschen picky ist, was so Darstellung angeht. Und die sind einfach weniger tolerant, was irgendwie Webseiten angeht und digitales Auftreten. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass wir damit aufgewachsen sind. Wir sind technisch basiert und häufig sind halt die Leute, die dann doch noch hinter den Websites arbeiten, vielleicht nicht damit aufgewachsen. Und meine Generation hat mir den Anspruch und denkt so, ja, es ist doch ganz normal, dass hier alles gescheit läuft. Und wenn nicht, dann Katastrophe. Würdest du denn sagen, dass das einfach nur dafür sorgt, dass meine Generation einfach nur dafür sorgt, dass alle einfach eine gute User Experience bekommen?
Das ist genau dieser Punkt. Also ich danke euch dafür.
Immer gern.
Ich danke euch dafür, dass ihr das einfordert, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Nämlich eine User Experience, die Spaß macht und die nicht nervt. Und das ist auch heute immer noch viel zu selten anzutreffen, dass eine Buchung eben wirklich mit 3 Klicks durchgeht. Spätestens, wenn man dann auch auf der Bezahlseite des Payment-Dienstleisters landet, denkt man ist in den 90ern irgendwo abgestiegen. Also macht weiter so, fordert das bitte ein und für ein besseres Internet.
Alright, wir geben unser Bestes.
Ja.
Bin ich ja im richtigen Job zum Glück. Es wird ja noch eine Frage viel wichtiger. Was passiert nach dem ersten Kontakt? Also, wo geht's weiter? Und ich glaube, genau da kommen so Systeme wie CRM oder PMS etc. ins Spiel. Und viele Unternehmen, vor allem Hotels, investieren ja ganz viel. Wir haben jetzt unser neues Tool, wir haben unser neues System, wir haben jetzt ein CRM-System etc. Wir sind noch sichtbarer, wir haben jetzt noch was Besseres. Aber die eigentliche Frage ist ja eigentlich so, was passiert danach? Also, okay, ihr habt jetzt ein CRM-System. Was macht ihr jetzt damit? Was macht der Gast jetzt auf unserer Webseite? Vielleicht bucht er, vielleicht bucht er nicht, vielleicht schaut er sich nur um. Vielleicht war er ja schon mal da, vielleicht war er noch nicht da. Und genau da kann man ja mit einem CRM-System eigentlich gut anknüpfen und das Ganze personalisieren und die Guest Experience irgendwie noch persönlicher und spannender machen. Wo endet dann das, was eine Website kann? Und wo startet das, wo ein CRM vielleicht anknüpfen kann?
Das erleben wir auch regelmäßig, dass Hoteliers sich für teure Systeme entscheiden und dass sie dann aber doch irgendwie nur einen Teil des Funktionsumfangs nutzen. Gerade bei CRMs läuft dann die Kommunikation doch nicht so personalisiert, wie es ursprünglich mal im Verkaufsgespräch angeteasert war, weil es einfach im Alltagsgeschäft hinten runterfällt oder weil sowieso Personalknappheit herrscht. Aber In einer idealen Welt kann ein CRM natürlich sehr gut dazu beitragen, auch Website-Besuche relevanter zu machen, indem Gäste erkannt werden schon beim Betreten der Website. Über welche Quelle sind sie denn gekommen? Sind sie vielleicht über den letzten Newsletter gekommen? Erkennen wir die Gäste wieder? Waren sie vielleicht schon 10-mal da? Waren sie vielleicht beim letzten Mal schon in der Buchungsmaschine, haben aber die Buchung nicht abgeschlossen? Können wir ihnen vielleicht sogar ihr Buchungsdatum, was sie schon mal eingegeben haben, wieder in die Buchungsmaschine eintragen, sodass sie es nicht nochmal machen müssen? Und könnten wir ihnen sogar ihr Wunschzimmer, was sie meistens buchen, gleich an erster Stelle zeigen? Das sind alles theoretische Dinge. Wir können das auch mit einem Login verbinden und können dann natürlich auch Daten zur Verfügung stellen von vergangenen Reisen. Ich glaube, was da aber auch ein Thema ist, es sind nicht die Tools, die Hotels retten, sondern die Tools sind eigentlich erst dann eine sinnvolle Antwort, wenn das Konzept, die Strategie steht. Und Tools wie ein CRM können die Gästereise viel besser machen, aber sie sind kein Selbstzweck. Mhm.
Oft ist es ja so, dass man ganz viele Tools sich angeeignet hat, weil sie gerade neu waren, weil jetzt jeder auf diesen Zug drauf springt und man irgendwie den Drang verspürt, das auch zu haben. Und dann muss man ja diese ganzen Tools auch nochmal bedienen. Und dann kommt aber der Punkt, okay, aber Grundlage Daten. Wir nutzen unsere Daten noch nicht richtig. Das müssten wir eigentlich mehr machen, um halt auch mehr aus dem Ganzen rauszuholen und mehr Buchungen zu generieren. Und dann entscheidet man sich halt für ein CRM. Dann hat man einen CRM und man hat noch ganz viele Tools, die nebenbei anlaufen. Ganz viele kannst du ja andocken an das CRM. Mhm. Einige kannst du halt nicht. Und dann guckst du, bist du halt quasi wieder am Anfang und schaust, okay, was brauche ich eigentlich und was brauche ich nicht? Würdest du sagen, gerade Schnittstellenthematik, viele Schnittstellen funktionieren nicht zusammen oder man vergisst, dass man da welche braucht, dass Hotels grundsätzlich auch an Direktbuchungen dann erst recht verlieren, weil sie einfach zu viel haben und weil sie versuchen, dann alles zusammen irgendwie zu verbinden, was eigentlich nicht unbedingt verbunden werden muss?
Zum einen das Thema Schnittstellen, das ist definitiv eines der wichtigsten Kriterien heutzutage, wenn man eine Softwareentscheidung trifft. Aber man muss auch dieses Stichwort, ja, wir haben eine Schnittstelle, gründlich hinterfragen. Oftmals macht man so mental so einen Haken dran, ja, verbindet sich mit meinem PMS, passt alles. Dann sieht man nach dem Kauf, okay, es gibt eine Schnittstelle, aber die hat nur eine minimale Funktionalität. Also das muss man hinterfragen und wirklich sich vorher die Workflows auch konzipieren, die man umsetzen will und schauen, ob die Schnittstelle genau das kann. Schnittstelle übrigens auch beim Thema Website. Also das ist ganz oft bei Websites so, dass die ja eigentlich wie so ein Standalone-System sind, was mit nichts anderem spricht, weil es eben nur eine Website ist. Auch da sage ich, es ist ein Stück moderne Software. Auch die Website sollte sich einfach verbinden lassen mit euren Systemen. Und wenn wir uns jetzt nochmal so in Richtung CRM und PMS das Thema Schnittstellen angucken, ist auch bei vielen Hoteliers die Frage, wie kommen Daten eigentlich rein, welche Qualität haben sie, in welche Richtung werden sie, womit synchronisiert und lande ich am Ende irgendwie in einem absoluten Chaos, weil ich nicht mehr weiß, warum das CRM diesen Gast jetzt doch nicht kennt oder 10-mal angelegt hat. Also das Thema Datenpflege wird, glaube ich, dann zu einem entscheidenden Punkt, wenn es darum geht, wie das CRM euch helfen kann. Und nichts ist so schlecht wie ein CRM mit schlecht gepflegten Daten und mit Erkenntnissen, die dann einfach nicht stimmen. Und das ist auch der Punkt, wo es dann peinlich wird für den oder beim Gast, wenn man so das Gefühl hat, hier agieren irgendwelche Maschinen, die schlecht eingerichtet sind oder die mit schlechten Daten bestückt sind und die mich ansprechen, als wäre ich ein Neukunde, dabei bin ich doch schon längst euer Stammgast. Mhm. Und am Ende sind es auch die Menschen, die diese Systeme füttern natürlich.
Ja, und da einmal ganz konkret gefragt, als Hotel, was muss man zuerst klären, was muss man schauen, bevor man eben ein neues Tool einkauft?
Ich denke, die erste Frage muss sein, was will ich damit eigentlich erreichen? Also welchen Schmerz oder welche Sorge will ich damit lösen? Wobei hilft mir das Tool und ist es wirklich etwas, was mir im Idealfall ermöglicht, mehr Zeit mit dem Gast zu verbringen und wiederkehrende manuelle Prozesse zu automatisieren Oder ist es ein Tool, was eben gerade gehypt wird und was eigentlich gar keinen, ja, was nur so als Selbstzweck dient? Also im Idealfall hilft das Tool dir, mehr Zeit mit dem Gast zu verbringen.
Ja. Und nochmal ganz kurz zurück zum Thema Schnittstellen. Gerade Schnittstelle zur Webseite. Wenn ich mich jetzt als Hotel, es ist leicht eine operative und IT-lastige Frage, aber wenn ich mich jetzt als Hotel dafür entscheide, ein PMS aufzusetzen, also ein Property Management System, das heißt die Daten, die wir als Hotel über Gäste und Co. haben, in unserem System pflegen, würdest du sagen, dass man zu den großen Playern gehen sollte, die ja ganz viel können, aber vielleicht starr an der einen oder anderen Seite sind? Oder würdest du eher zu cloud-basierten Anbietern tendieren, die vielleicht noch gar nicht so lange auf dem Markt sind, aber definitiv vielleicht hier auch flexibler sind für gerade auch verschiedene Übernachtungsformen, ne? Also ob jetzt Short, Longstay, Hybrid, da gibt es ja auch diverse Sachen.
Mhm. Das ist vielleicht eine persönliche Vorliebe. Ich würde mich im Moment definitiv immer für die moderneren Cloud-Ansätze entscheiden, weil ich das Gefühl habe, dass diese Anbieter auch so dieses Thema Offenheit, Open API, Schnittstellen mit der Muttermilch aufgesogen haben sozusagen, wo die klassischen Anbieter oftmals noch Preise aufrufen, wenn man eine Schnittstellenanbindung will und wo moderne Anbieter einfach ihre Schnittstellenbeschreibung veröffentlichen auf der Website und fertig. Und das sind, also ich glaube auch ganz sicher, dass es immer darum gehen wird, sich ein passendes Toolset zu suchen. Also dass es nicht die Lösung ist, diese eine Software zu finden, die alles kann, sondern sich Inseln zu suchen, die aber dann gut miteinander sprechen müssen, Stichwort Schnittstellen, und die dir auch ermöglichen, irgendwann mal eine dieser Inseln auszutauschen, ohne das komplette Setup zu ändern.
Und wenn es um das Thema Automatisierung geht, das ist ja der große Begriff, wenn sich die Leute für ein CRM auch entscheiden, es soll alles automatisiert werden, ich muss gar nichts mehr machen. Wo würdest du sagen, das sollten Hotels auf jeden Fall automatisieren, diese Workflows, und wo würdest du sagen, braucht man nicht dran zu denken?
Ich würde mal beim zweiten Teil deiner Frage anfangen, woran oder was man tunlichst nicht automatisieren sollte. Ich denke, das ist alles das, was irgendwie in Richtung Beschwerdemanagement zum Beispiel geht. Also wo Gäste einfach das Bedürfnis haben, mit Menschen zu sprechen und ein Feedback zu geben, weil sie unzufrieden waren oder vielleicht auch, weil sie zufrieden waren. Also da denke ich, ist es wichtig, dass weiterhin Menschen dran also Menschen dieses Gespräch annehmen. Und alles das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, was euch viel Zeit kostet und was einfach lästige manuelle Arbeit ist, unbedingt automatisieren. Und auch alles, was euch hilft, relevanter zu werden. Also ich muss nicht allen Gästen ein Hunde-Package per E-Mail schicken, wenn ich weiß, die haben gar keinen Hund. Andersrum schickt es nur denen, die eben schon mal mit dem Hund da waren.
Ja, und ich glaube, genau an der Stelle kommt ja auch noch was anderes ins Spiel, und zwar KI.
Ja.
Weil KI kann das Ganze theoretisch ja auch organisieren und smarter und schneller machen, aber vielleicht ja auch ein bisschen chaotisch, wenn man es nicht ganz richtig macht. Und ich meine, es redet ja gerade die ganze Welt über KI und das eben auch im Marketing und spezifisch auch im Thema CRM. Und dann die Frage, was kann KI im allgemeinen Marketing oder auch KI im CRM heute wirklich, und was ist vielleicht dann doch einfach nur ein Marketingversprechen und von wegen, wir nutzen KI?
Ja, KI ist natürlich klar auch ein gutes Beispiel für eine gehypte Technologie, die aber natürlich absolut ihre Daseinsberechtigung hat. Aber auch da, die Dosis macht das Gift, würde ich sagen. Und KI kann extrem dabei helfen, schneller zu sein im Marketing, weil, also ein Beispiel ist eine Übersetzung einer Website. Die hat man früher, da hat man die deutsche Seite geschrieben zum Thema, was weiß ich mache ein Weihnachtsspecial auf der Hotel-Website. Dann musste überlegt werden, okay, das muss jetzt nochmal zum Übersetzer gehen, damit die französische oder die englische Variante gemacht werden kann. Wenn das heute im Moment des Veröffentlichens der deutschen Version durch eine KI übersetzt werden kann, ist das wunderbar. Und das ist auch völlig ausreichend. Ich glaube, schwierig wird es beim Einsatz von KI, wenn es darum geht, naja, dass sie einen Menschen nachahmen soll, wo wirklich mal ein Mensch gebraucht wird. Also eigentlich genau dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, Gast beschwert sich und ist unzufrieden. Und was man tunlichst vermeiden sollte, ist dieses Gefühl beim Gast, jetzt rede ich hier nur mit einer KI, ich hatte die Hoffnung, ich würde hier mal einen Menschen an einen Apparat kriegen. So. Ja.
Sarah und ihre DHL. Genau. Ihre DHL-Stories.
Ich ahne es.
Was würdest du sagen, passiert eigentlich, wenn man sich doch dann tatsächlich komplett auf die KI, komplett der KI vertraut und sagt, ach, die regelt das schon und die arbeitet aber dann mit schlechten Daten?
Das geht nach hinten los. Und dann kann man sich auch nicht, also die KI ist ja leider niemand, dem man hinterher die Schuld zuschieben kann, weil man hat sie ja selber darum gebeten.
Ja.
Und wenn wir das Ganze jetzt aber mal komplett betrachten, jetzt mit KI, mit CRM, mit Webseite. Welche Rolle spielt dabei denn das gesamte Team? Also scheitern solche Projekte vielleicht manchmal auch nicht nur am Projekt und an der Technik, sondern vielleicht auch einfach an der späteren Umsetzung vom Team? Weil man muss dann ja trotzdem häufig viele Leute mitnehmen. Und es reicht nicht, wenn nur eine Person, der eine Hotelier, das Ganze kann und das Ganze drauf hat. Es müssen ja irgendwie alle mitgenommen werden.
Das ist ein Thema, das erlebe ich auch bei uns in der Firma. Also ich habe es ehrlich gesagt auch unterschätzt. Diese Dynamik, die man freisetzt, wenn man mal eben so sagt, wir machen jetzt ein bisschen mehr KI. Da geht es auch viel um Ängste. Ängste insofern, dass Menschen glauben, sie werden jetzt durch eine KI ersetzt. Und wenn wir wollen, dass Leute im Team eine neue Technologie oder neue Tools akzeptieren, müssen sie natürlich selber auch den Nutzen darin sehen und den Benefit und das nicht als Bedrohung sehen. Und ich finde, Hoteliers sollten mit ihrem Team bei der Einführung von KI-Technologie tunlichst vermitteln, dass KI helfen kann, dass Menschen mehr von dem tun, wofür sie eigentlich stehen, nämlich mit dem Gast arbeiten, persönliche Kontakte und eben nicht bis von früh bis spät nur Routineaufgaben. Und dass die KI ja eher solche Sachen abnehmen kann als die Arbeit am Gast.
Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, wir haben sehr viele schöne Themen heute behandelt. Von Webseite über Customer Journey, Video, Barrierefreiheit, Gen Z, CRM, PMS, Daten, KI etc. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt, dass wir einmal zu unseren Big Three kommen, unserer kleinen Schlussrubrik, wo wir einmal nochmal die drei Key Takeaways der Folge einmal zusammenfassen.
Genau, drei Key Takeaways an unsere Zuhörer, die sie auf jeden Fall mitnehmen sollen in den Alltag, aber auch allgemein in die Zukunft geguckt oder wenn sie halt neu mit Dingen anfangen. Wir haben uns natürlich auch schon ein paar Gedanken gemacht und jetzt auch hier im Rahmen des Gesprächs sind ja doch ganz viele Sachen nochmal zurückgekommen. Wenn ich mit einer Sache anfangen könnte, wäre es genau das, was ich auch im Intro gleich gesagt habe. Die Webseite ist Gott sei Dank nicht tot.
So sieht's aus.
Sie ist nach wie vor am Leben. Sie hat nur vielleicht einen anderen Job eingenommen, eine ganz andere Rolle. Denn früher, wie gesagt, war die Webseite deine digitale Visitenkarte. Du hast geschaut, okay, was kann ich alles darstellen von Produkt, also von der Hardware-Zimmer und eine kleine Rubrik zu über uns, also deiner geliebten Rubrik. Und dann wird das Ganze schon und jetzt ist das Ganze nur etwas komplexer. Man muss halt gucken, was möchte mein Gast wirklich und wie denkt er. Also man muss sich eher nochmal verstärkt in die Rolle des anderen einversetzen und halt nie vergessen, das Verhältnis zwischen Text und Video und Bild beachten.
Oh ja.
Nummer zwei haben wir, Reibung kostet Buchung und Datensilos kosten Wiederkehr. Bedeutet, wenn eine Website zu unklar, zu langsam oder zu überladen ist, dann springen die Gäste eben ab. Und wenn die Website, das PMS, das CRM, der Newsletter und die Kampagnen nicht miteinander sprechen, dann geht nach der Buchung einfach viel Potenzial verloren oder es kommt gar nicht erst zur Buchung. Und dann wird ein Gast digital wieder eigentlich wie ein Fremder behandelt. Und genau deshalb sind Datensilos kein reines IT-Thema, wie es ja häufig betrachtet wird, sondern ein echtes Umsatz- und Beziehungsproblem.
Genau. Ein guter und auch schöner dritter Gedanke, den man definitiv mitnehmen sollte, ist, dass Klarheit am Ende des Tages Komplexität schlägt. Also wenn ihr euch für ein CRM entscheiden solltet und auch verstärkt für die Arbeit zusammen mit der KI, dann vergesst nie, das verbessert auf jeden Fall gewisse Prozesse, aber es wird auf jeden Fall nicht eure Arbeit ersetzen. Das heißt, guckt, dass eure Daten gut strukturiert sind, schaut nochmal wirklich drauf, was muss meine Webseite eigentlich an Inhalten wiedergeben und was muss sie halt nicht wiedergeben, was kann man eventuell doch über schöne Bilder und gerade auch über gut strukturierte Videos vermitteln, denn am Ende geht es nicht darum, möglichst viele und zu viele Texte und Inhalte und Tools dazu auf der Webseite anzubieten, sondern digitale Gastfreundschaft so einfach wie möglich zu machen. Und deswegen hier auch nochmal ein kleiner Hinweis an alle, die letztes Jahr sehr stark an der digitalen Barrierefreiheit gearbeitet haben. Vergiss dieses Thema dieses Jahr bitte nicht. Es entwickelt sich nach wie vor sehr stark weiter. Und demnächst kommt ja der super tolle Report raus, wo wir ganz viele Insights nochmal von Xport ziehen können. Deswegen bleibt gespannt und habt diese Sachen auf jeden Fall im Kopf, wenn ihr an eure Webseite denkt. Und damit sind wir auch am Ende unserer Folge gekommen und sagen vielen Dank, lieber Alex, dass du da warst und uns super tolle Insights zum State of Website mitgebracht hast und nochmal eine Perspektive aus deiner Sicht und auch aus eurer Unternehmung zum Thema CRM. Und wir freuen auf jeden Fall uns sehr, dass ihr alle auch zugeschaltet habt und hoffentlich fleißig mitgehört habt.
Ein Anliegen habe ich auch noch. Ich würde noch ganz kurz gern darauf hinweisen. Ich fahre ab nächsten Dienstag auf eine Spendenradtour 25 Tage anlässlich unseres 25-jährigen Firmenjubiläums. 25 Tage durch Süddeutschland, 25 Hotels. Ich spende 1 Euro pro gefahrenen Kilometer. Es wird einiges zusammenkommen. Die Spende geht an einen Leipziger Verein Irrsinnig Menschlich e.V. Der Verein kümmert sich mit dem Programm Verrückt Na Und um Prävention in Sachen psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen an Schulen. Und das ist mir ein Herzensanliegen, auch weil ich das in der eigenen Familie erlebt habe, wie wichtig es ist, junge Menschen gut auf den Weg zu bringen. Und es wäre mir eine große Freude, wenn sich jemand mit einer kleinen Spende daran beteiligen könnte. Alle Infos findet ihr unter badforgood.de.
Genau, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt auf jeden Fall dem Podcast, gebt eine gute Bewertung ab und schaut gerne auch mal bei uns auf Social Media vorbei und teilt gerne auch diese Folge mit allen Menschen, die ihr kennt, die irgendwie aktuell Berührungspunkte mit dem Thema Website, CRM, Hotellerie oder digitales Marketing haben.
Genau, und für all die, die heute ganz viele Begriffe gehört haben, wo die sagen, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen. Gerade das Thema KI, CRM und auch die Google-Optimierungsthemen wie Geo, SEO und Co. haben wir schon mal beleuchtet. Also schaut gerne auch noch mal in die Folgen davor mit rein. Super spannend, gehen noch mal ein bisschen tiefer in die Materie. Aber heute ging es um das Erste, was uns erwartet, wenn wir tatsächlich ein Hotel suchen, und zwar um die Webseite. Dementsprechend noch mal vielen Dank, dass du da warst. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüssi.
Danke für die Einladung.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.